Wir haben ja in diesen Wochen diese Reihenpredigt über den Jakob. Ich freue mich, dass Sie dabei sind heute Morgen. Jakob ist ein Wortname, der gleichzeitig immer für die Nachkommen Jakobs benutzt wurde. Fürs Gottesvolk sind ganz wunderbare Verheißungen durch die Propheten hindurch immer wieder diesem Jakob gewidmet, mit Jakob angeredet: Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Wir haben heute so einen herrlichen Frühlingsmorgen. Und das ist auch ein Grund zum Danken. Die Güte Gottes, unter der wir leben, und dieser herrliche Morgen. Wir singen: Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. 608. Alle Verse. 608. Unser Gott und Herr, wir wollen deinen Namen anrufen an diesem herrlichen Frühlingsmorgen und dir danken, dass wir dir und deinem Wort heute Morgen begegnen können. Du willst Wohnung unter uns machen. Wir danken dir für das Geschenk deines Volkes, der Gemeinschaft mit anderen, die des Weges ziehen und die dir gehören. Wir danken dir für das Wunder unseres Lebens. Du hast uns oft errettet, auch in Not und Gefahr. Aber wir wollen heute Morgen deine unendliche Güte, Barmherzigkeit und Gnade ganz neu erfahren. Du hast mit den Vätern des Glaubens, mit Jakob, so gehandelt, wie du auch mit uns handeln willst. Und in mancher dunklen Nacht, durch die wir gehen, möchtest du uns begegnen, herausführen und uns segnen. Wir wollen heute Morgen Stille halten mit allem, was uns bedrängt und was uns Unruhe macht. Wir wollen zu dir kommen und dich bitten, dass du zu jedem von uns ganz unmittelbar und direkt auch in unser Gewissen reden kannst. Und wir wollen vor dir jetzt ausbreiten, was uns belastet und bedrückt. Danke, dass deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Amen. Wir lesen Hosea 12, in ihren Bibeln ist das Seite 864. Hosea 12, von Vers 3 bis Vers 7, überschrieben, der Stammvater Jakob als Urbild seines Volkes. Der Herr wird Jakob heimsuchen, der Mitte des Verses 3, nach seinem Wandel und ihm vergelten nach seinem Tun. Er hat schon im Mutterleib seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Das ist ja heute unser Predigtext. Kampf des Jakob mit Gott in Peniel. Er kämpfte mit dem Engel und siegte. Er weinte und bat ihn, dann hat er ihn zu Bethel gefunden und dort mit ihm geredet, der Herr ist der Gott Zebaoth, Herr ist sein Name. So bekehre dich nun zu deinem Gott. Also wann endlich treten wir in diese Fußspuren vom Jakob, der viele, viele lange Jahre lebte, bis er endlich begriffen hat, dass nur eine totale Änderung seines Wesens helfen kann. So bekehre dich nun zu deinem Gott. Halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Wir singen nun vom Lied "Ich habe nun den Grund gefunden", 354. Das Leben Jakobs ist voller Güte und Barmherzigkeit Gottes. Ein anschauliches Beispiel der großen Geduld Gottes mit seinem auserwählten Knecht. 354, wir singen die ersten beiden Verse und dann die Verse 6 und 7. Ersten Mose 32 von Vers 25 ab oder von Vers 23 ab. Seite 37 in Ihren Bibeln. Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok und nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte. Und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn, den Jakob, nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißest du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst und Jakob nannte die Stätte Phnuel, Phniel. Denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht gesehen. Und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel oder Phniel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. Und er hinkte an seiner Hüfte. Der Herr essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag. Weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. Verstehen Sie wirklich, was da passiert ist? Ist ja immer so beim Bibelwort, dass die klügsten und gescheitesten Leute oft nur den Kopf schütteln können. Verstehe, wer es will. Unserem Denken läuft das völlig zuwider. Wer kann denn das begreifen? Und die frommen Leute sollen nicht so tun, als ob sie es begriffen hätten. Man liest es mit den Jahren immer wieder. Und ahnt etwas davon. Was da beschrieben ist, aber verstehen kann man es nicht. Denn wer da dem Jakob in den Weg tritt, ist der lebendige Gott selber. Und er schlägt ihn. Passt das in Ihren Glauben hinein, dass Gott sie schlagen kann? Aber es ist doch so. Ganz viele sitzen unter uns, sie sind von Gott geschlagene Leute. Verwundet. Und da tut man in unseren Tagen immer so, als ob wie wenn Gott alles heilen müsste. Und Gott ist ganz anders, als man uns so fromm daher erzählt. Und als wir uns das zusammenreimen in unseren so lieblichen Vorstellungen, dass Gott hart sein kann, das ist ja eine Erfahrung, die jeder macht, der wach durchs Leben geht. Hart zu seinen Leuten, dass man seine Gedanken nicht von ferne verstehen kann. Dass Gott unser Feind werden kann und wider uns streitet. Ist Gott ein Kaputtmacher? Nein, er ist kein Kaputtmacher. Aber er kann hart in unser Leben eingreifen. Und er kann häufig Dinge tun, die uns überhaupt nicht passen und die wir von ihm nie erwünscht haben. Wo wir vielleicht zu Gott gerufen haben, sagt das aber nicht. Und er tut's. Weil das nicht stimmt, was wir vom lieben Gott erzählen. Und der billige Glaube ist auch nicht wahr. Er entspricht nicht dem, was Gottes Wort uns sagt. Und alle unsere menschlichen Vorstellungen und unsere menschlichen Sprüche von Gott sind falsch, sind unwahr, sind erfunden. Weil Gott seine Leute schwach macht und nicht stark. Gott hat seine großen Taten immer mit schwachen Leuten gemacht, nie mit starken. Und er ist auf ganz unbegreifliche Weise immer wieder in ihr Leben hineingetreten. Ich habe mein Angesicht in dem Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, nur ein wenig. Und dann sieht Gott ganz anders aus, als wir meinen und denken. Ja, mein Angesicht im Augenblick des Sonns ein wenig vor dir verborgen. Und dann geht's weiter. Aber mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Auch das hat Jakob erlebt. Haben Sie auch Ihr Pniel schon erlebt, wo Sie Gott ganz anders erlebt haben, als Sie dachten? Aber wo am Ende in dieser dunklen Nacht sein Segen stand, so überwältigend, so groß, so mächtig. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Das ist die größte und herrlichste Gotteserfahrung, die Sie machen können in Ihrem Leben, wenn Gott Ihnen auf völlig ungeahnte Weise gegenübertritt. Das, was er mit Jakob gemacht hat, ist Methode bei ihm. Das hat System bei seinen Leuten. Diese ganze schreckliche Geschichte des Volkes Israels können Sie überhaupt nur ertragen, wenn Sie das wissen. Mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Das, was Gott an Gericht über unserem Leben oft tut, ist nur das eine, um das andere seinen Segen uns viel vollkommener zu geben. Wie sagt Jakob am Schluss, ich habe den Herrn von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen oder ich bin gerettet. Ich habe Gott ganz neu und wunderbar erlebt. Wir gehen noch einmal in die Geschichte hinein. Was war denn passiert? Jakob lebt seit Wochen und Monaten schon in der großen Angst. Nach 20 Jahren kommt er wieder zurück über den Jabbok. Es waren ja keine eigengewählten Wege, die er geht. Das mag ja sonst anders sein, wenn wir Wege gehen, die wir uns selber ausdenken, um der Bequemlichkeit willen, im Ungehorsam gegen Gott. Nein, das war der Auftrag. Gott hat doch gesagt, er soll in dieses Land der Väter zurückgehen. Und jetzt muss er zurück. Und je näher er seinem zürnenden Bruder Esau kommt, umso furchtbarer wird alles. Kennen Sie Angst? In unserer Generation spricht man viel von den Ängsten und die Philosophen und die Psychologen und die Romaneschreiber und alle erzählen uns, wie der moderne Mensch heute mit den Ängsten umgeht, wie wir von der Angst besetzt sind. Jakob hat Angst existenziell erlebt und in diesem Augenblick weiß er, ich kann dem Zorn meines Bruders nicht entgegensetzen. Ich weiß nicht, was Ihre Ängste sind. Ist es Todesangst? Ist Angst vor einer wirtschaftlichen, beruflichen Katastrophe? Angst vor der Familienkatastrophe, wenn alles zerbricht? Angst vor der Blamage? Und dann rechnen Sie nochmal zusammen wieder, Jakob, was kann ich eigentlich dagegen setzen? Gott hat ihn ja gesegnet. 500 Tiere hat er dabei, er ist reich geworden. Und er will alles seinem Bruder schenken, wenn er nur diese Angst überwinden könnte. Und er spürt sofort, das hat ja alles gar keinen Wert. Ich kann ja gar nichts tun. Ich kann doch nichts dagegen machen. Und wenn ich alles hergeben würde, ich kann mich nicht lösen aus meiner schrecklichen Schuldverstrickung. Er hat 20 Jahre sicher das meiste verdrängt von der Schuld. Aber das wird ihm jetzt so schwer. Schuld? Ich habe ja selber mir eingebrockt. Und das macht die Angst so schrecklich und unausweichlich. Ich kann nicht weg von dieser schrecklichen Sache. Ich komme nicht mehr los. Nacht war's. Er hat seine Lieben noch weggebracht. Angst muss man ganz allein durchstehen, oft. Auch die Todesangst ist uns noch ein Trost, wenn einer an unserem Bett sitzt und die Hand hält und streichelt. Letztlich müssen wir unsere Angst allein bewältigen. Diese Urangst, wer bin ich, wohin falle ich, wohin kann ich mich bergen, wohin kann ich mich wenden? Wenn Jakob sein Leben überblickt, muss er sagen, rückwirkend, es war alles herrlich, wie Gott mich geführt hat, seitdem er von seinem Elternhaus geflohen war. Aber wenn er vorwärts blickt, ist nur noch Angst da. Ich komme nicht hinüber über diese grauenvollen Abgründe. Und just in diesem Augenblick seiner größten Angst, da ringt irgendjemand mit ihm. Es ist gut, dass die Bibel das als ein Geheimnis stehen lässt, aber ich bin überzeugt, Sie kennen das, was das ist. Jakob fragt ja, wer bist du? Und er fragt nur der andere, warum fragst du mich? Und dann braucht er gar keine Antwort mehr. Dass man plötzlich spürt in diesen Stunden der abgrundtiefen Verzweiflung, da ist Gott in meinem Leben hinter mir her und er hat mich ganz fest in seiner Hand. Und der Jakob wehrt sie, weil er spürt, es ist der Würgegriff Gottes. So wie wir in unserem Leben spüren, wenn uns Gott in die Tiefen unseres Gewissens hineinleuchtet. Und wir plötzlich den Abgründen der Schuld gegenüberstehen, die wir schon längst verjährt dachten. Und das ist ja das Schwierige, wenn man älter wird, dass man immer wieder Dinge aus der Vergangenheit herkommen sieht und dann genau spürt, in dem Augenblick, wo man den Trost Gottes bräuchte, ich will dir wohltun, und sagt, mir kann er ja gar nicht mehr wohltun, weil ich so oft gegen Gott gesündigt habe. Es ist Gott selber, der mit Jakob ringt. Sie können das finden in der Bibel, bei einem Paulus, den Gott vom Pferd runterschmeißt vor Damaskus, bei einem Petrus, der in der Nacht weinend dasteht, bei einem Hiob, der seinen Weg nicht mehr weiter weiß, bei einem Jeremia, der sagt, Gott hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und meinen Pfad zum Irrweg gemacht. Er hat auf mich gelauert wie ein Bär, wie ein Löwe im Verborgenen. Nicht ein Schicksal, nicht fremde Mächte, nicht irgendwo ein dämonisches Ungeheuer, sondern Gott vermauert mir meinen Weg. Und das im Leben von frommen Leuten. Und in diesen Nachtstunden der Angst, da sieht man alles Verkehrte und alles Falsche an sich so klar. Es ist ja heute so schlimm, dass wir Christen so tun, als ob wir um diese Not unserer Mitmenschen nicht mehr wissen. Wir erleben es doch an uns selber, was das ist, diese Anfechtungen. Weil Gott ein lebendiger Gott unter uns ist, stellt er uns doch immer wieder dort. Unser Glaubensleben ist doch nicht dieses oberflächliche Dahinschweben, sondern immer wieder ein Aufwachen in der Angst. Und dann im Fragen, wo ist denn Gott, der mich hält? Wohin kann ich mich denn wenden? Wo ist denn Trost? Und je näher der Esau kommt, umso furchtbarer wird alles und ganz allein ist er in dieser Nacht. Und wir finden keinen Frieden, wir finden keinen Trost. Und dann schlägt Gott diesen Jakob auf die Hüfte, auf der Spannader seines Gelenks. Die Alten haben darin ein besonderes Zeichen der natürlichen Kraft gesehen. Und es wird ausdrücklich vermerkt, dass es bei den Juden zu einem ehernen Gesetz wurde. Alle Nachkommen sollen das nicht essen. Zur Erinnerung, dass Gott so mit seinen treuen Leuten umgeht, mit seinen Erwählten. Dass er ihnen die Kraft nehmen kann und die Kraft wegschlägt. Und es ist gut, dass das im ersten Buch Mose am Anfang der Bibel steht. Und es steht so bei Abraham und bei all den Großen. So hat Gott sein Volk Israel geführt. Und das, was Gott an Verletzungen dem Jakob zugefügt hat, das heilt nicht mehr. Das bleibt. Er bleibt zeitlebens ein hinkender und humpelnder Mann. Und jeden, der ihn sieht, sieht er, das ist ein Geschlagener. Gerade dieser Jakob, der so stolz war auf sein Können, auf sein Machen, auf seine Leistung, was er alles hinbringt, der wird plötzlich in seiner fleischlichen Kraft und Stärke so gebrochen, so schwach gemacht, das wieder mit den Worten von Jeremia sagen, dass sie sehen, das zieht sich durch die Bibel durch. Du, Herr, hast mich gepackt und hast mich überwältigt. Du bist mir zu starr geworden. Du stehst mir bei als ein gewaltiger Held. Und zum ersten Mal spürt der Jakob, ich komme mit meiner Schleue nimmer durch, mit meinem Geschick. Und Gott sagt ihm noch, lass mich los, du sollst mich nicht halten. Und er spürt diesen himmelweiten Unterschied. Der ewige Gott und er, der listige Verdreher Jakob. Und in seiner ganzen Hoffnungslosigkeit, in seiner ganzen trostlosen Not, bleibt ihm nur noch eines. Er schreit in der letzten Verzweiflung, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Ist noch nie über die Lippen vom Jakob gekommen. Jetzt war er am Ende. Mit allem Können und mit allem Machen. Schwach, die Kraft gebrochen, ohnmächtig. Er hat schon im Mutterleib hat er gekämpft, der Erstgeborene zu sein. Er wollte der Segensträger sein. Er hat es immer wieder schaffen wollen. Wissen Sie, was muss denn Gott uns noch aus den Händen schlagen? Wissen Sie, unseren Christengemeinden, in unseren reichen, satten Ländern, was muss denn Gott uns noch aus den Fingern schlagen? Durch welche Abgründe muss er uns noch führen, bis wir merken, das Einzige, was Christen brauchen, um leben zu können, was Gemeinden brauchen, um in der Welt zu leuchten, was brauchen sie denn? Dass sie den Heiland fassen mit beiden Händen und sagen, ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Alle Gemeindereformen und Strukturreformen sind so unwichtig vor der einen Sache, ob wir mit ganzer Leidenschaft wieder wissen, wir werden nur leben, wenn der Herr uns hält. Und das ist da heute das Thema der Gnade Gottes, die uns trägt. Das ist eine unverdiente Gnade, die haben wir nicht erarbeitet und nicht erkämpft. Die haben wir nicht verdient und es liegt nicht an unserem Wollen und Laufen, nicht an unserer Treue und nicht an unserer Hingabe, sondern weil der ewige Gott segnen will, weil er uns erwählt hat. Wie viel Umwege hat ein Jakob gebraucht, bis er dahin kam? Wie lange brauchen wir, bis wir merken, das ist das Geheimnis? Was hat ein Jakob gelogen und betrogen? Bloß weil er meint, er müsste Gott nachhelfen, damit er Segensträger wird. Nein, das braucht er gar nicht. Gott schenkt alles gratis. Und solche Verdreher wie Jakob, solche sündigen Menschen wie er, die segnet Gott. Die erleben es. Das steht im Neuen Testament und das steht schon im ersten Buch im Alten Testament. Wir werden nur unverdient aus lauter Gnade gerecht, gar nichts anderes. Wir haben ja oft Bedenken, ob uns das nicht faul und träge macht. Nein, sollte uns umso mehr anspornen, wie dieser Jakob, umso mehr zu ergreifen und zu packen. Ich könnte Ihnen heute viele Geschichten erzählen, Beispiele von Menschen aus ganz anderen Zeiten. Ich möchte es tun an der Lebensgeschichte von dem genialen Künstler und Maler Rembrandt. Hat ja dieses Bild seines Lebensglücks gemalt mit seiner Frau Saskia. Leidenschaftlich verliebt. Und da sitzt sie auf seinem Schoß und er hat das volle Weinglas in der Hand und den Hut mit der Feder obendran. Rauschende Lebensfreude. Und dann zerbrach das Glück. 3 Kinder starben. Nur das vierte, Titus, sollte überleben, aber an der Geburt bald darauf starb die geliebte Saskia. Und wenig später zusammen kommt der gesamte berufliche Misserfolg, ausgerechnet mit diesem wunderbaren Bild der Nachtwache. Die Auftraggeber waren ärgerlich über dieses schlimme Bild. Und er war ein Mann, der alles verloren hat über Nacht. Wie fehlte ihm jetzt eine Saskia, die ihn verstanden hätte, die getröstet hätte. Und dann wandte sich Rembrandt, 36 Jahre alt, der Bibel zu. Und jetzt malte er die biblischen Gestalten, den Jakob hat er gemalt. Und da sieht man, wie eine Hand ihn niederstreckt und eine andere Hand ihn im Fallen noch aufhält. Und Sie wissen ja, was das liebste Bild des Rembrandt wurde. Immer und immer wieder gemalt, der verlorene Sohn, der heimkehrt in die Arme des Vaters. Nicht, dass wir uns nicht freuen dürfen an Liebe und Familienfreude und Glück und was uns Gott schenkt, aber dass das Größte doch nicht verloren wird. Der Vater in seiner überwältigenden Güte, der uns segnet. Gibt es das, dass Christen das vergessen, dass sie das vergessen können, dass alles nur aus seiner Liebe kommt, dass gar nichts an unserem Wollen oder Laufen liegt? Und dann fragt Gott diesen Jakob, wie heißt du? Ja, das wusste ja Gott. Die Frage ist ein bisschen anders gestellt, das ist im Hebräischen immer ein bisschen spielerischer mit der blumigen Sprache. Was bist du eigentlich für einer? Und der Jakob kann da im Kampf als der Geschlagene und Verwundete nur noch sagen, Jakob ist mein Name, das heißt der Verdreher, der Listige, der Betrüger. So Gott, nein, nein, nein. Du hast in diesem Ringen mit Gott überwunden und gesiegt. Warum hat er überwunden? Weil er diesen riesigen Schritt tun konnte, zu Gottes Gnade sich aufgerafft, sich festgehalten, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das so wunderbar am Glauben, an diesem festen Vertrauen, Herr, ich will doch bei dir sein. Und Gott sagt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern jetzt heißt du Gottes Streiter, Gottes Streiter. Der herrliche Name Israel, der uns bis in die Fernsehnachrichten und in die Zeitungen begegnet. Israel, eine Verheißung, dass der Segen Gottes über diesem Jakob liegt. Und das ist für uns jetzt wichtig. Noch steht Jakob da, als die Morgenröte aufgeht, als es hell wird am Himmel. Und dieser schwierige Weg muss noch gegangen sein. So ist bei Ihnen jetzt auch. Bei dem einen führt er in ein langes Leidenslager, beim anderen führt er in Sterben, bei anderen führt er in nicht endenden Schmerz und Traurigkeit. Der Jakob hat unendlich viel Leid noch erleben müssen über seinen Kindern. Nicht nur, dass ihm seine geliebte Rahel wegstarb, dem Weg nach Bethlehem, sondern als die Brüder ihm die Nachricht bringen, dass Josef nicht mehr da ist. Aber er hat eins ergriffen, ich stehe unter dem Segen Gottes, ich kann das alles nicht drehen. Und wie wunderbar hat Gott nachher in diese Josefs Geschichte eingegriffen. Du bist doch nicht Regente, der alles führen soll. Meinen Sie noch immer, Sie könnten meistern? Wir sind doch nicht die Manager des Reiches Gottes. Wir dürfen doch in unseren Tagen, brauchen wir auch nicht klagen, wie alles da niederliegt. Wir dürfen uns freuen, dass wir einen Herrn haben, der segnen will, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und wir dürfen wissen, dass Gott größer ist als alles, was seine Sache zerstören will. Und dann darf ich mit ihm rechnen, wie dieser Jakob ganz allein in dieser Nacht steht, am anbrechenden Morgen. Ich darf Sie nur bitten, ganz fest den Herrn zu ergreifen. Der Esau sagt nachher, als ihm Jakob begegnet, es war ganz seltsam, in der Nacht sah ich dein Angesicht
als sähe ich Gottes Angesicht. Wenn das passieren soll, dass andere Menschen durch uns die Herrlichkeit Gottes sehen, wie geht das bei unserer schrecklichen Visage überhaupt? Manche Leute, die meinen, ja, ich kann Gott vorleuchten und vorstrahlen. Das ist ein ganzes wunderbares Geheimnis, was Jakob nur rückblickend vom Wunder reden. Wie ist denn das passiert, dass mein zürnender Bruder, bevor ich ihm überhaupt gegenüber trat, in meinem Gesicht die Herrlichkeit Gottes aufleuchten sah? Und wissen Sie, was es heißt, den Namen eines Gottesstreiters zu sein? Wir wollen Gottesstreiter sein. Wir wollen für Gott große Dinge in dieser Welt vollbringen. Wir wollen seine Zeugen sein. Wir wollen das Reich Gottes ausbreiten. Herr, ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Und das ist ganz groß, dass das Leute sind, die gescheitert sind, die viel falsch gemacht haben, die sich an Gott vergangen haben und ihm untreu waren, aber die Gott nicht loslässt. Erzählen Sie das doch Ihren Kindern, wie das ist, wie Gott mit seinen Leuten umgeht. Und als der Jakob weiterläuft, da geht ihm die Sonne auf, so heißt es. Da geht ihm die Sonne auf. Nicht die Klugen und Weisen, nicht die Könner sind es, nicht die Begabten, nicht die, die große Sprüche machen, sind es, sondern die sich ganz an diesen Heiland Jesus hinklammern. Sind ja manche Ausleger, die sagen, wer ist denn dem Jakob erschienen, wer ist denn dieser Engel gewesen? War es doch schon Jesus, der Sohn Gottes? Lassen Sie das Geheimnis drüber, wenn es uns das Wort Gottes nur andeutet. Er ist Gott begegnet. Und so wird er genannt, ein Gottesstreiter. Anders können Sie nicht siegen. In Ihren Ängsten, Ihre Nöten, in ihrer Ausweglosigkeit, als sich ganz fest an den zu klammern, der sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost und unerschrocken und mutig. Ich habe diese Welt überwunden. Weil Jesus siegt, können wir siegen. Mutig vorwärts. Amen. Wir singen das Lied von Johann Albrecht, Bengel, 613. Wir singen den ersten und dann die beiden letzten Verse 3 und 4. Johann Albrecht Bengel hat ja unser Land tief geprägt, ein Bibelausleger und Bibelforscher. Und dieses Lied ist besonders deshalb so schön, weil es uns mutig macht, weil uns die Gnade in Bewegung setzt und uns vorwärts treibt. Vers 1, 3 und 4.
Thank you.
Wir wollen beten. Du barmherziger Gott Jakobs, du zeichnest da immer wieder unser Wesen ab. Mit all unseren Versuchen, wie wir alles das meistern wollen und machen wollen. Dabei ist unser Leben doch voller Versagen und Schuld und Untreue. Vielen Dank, dass du uns als sündige Menschen erwählt hast als deine Diener. Und dass unser Leben Frucht tragen kann und soll, wenn wir uns ganz an dich hinklammern, an deine Gnade, völlig unverdient. Und dass wir dich da finden dürfen, dass du keinen hinausstößt. Und dass wir da festen Grund unter den Füßen haben, dass uns da niemand mehr von dir trennen kann. Dass es da absolute Sicherheit in dir gibt und ganze Gewissheit. Herr, wir kommen zu dir mit all unseren Ängsten, mit unseren Sorgen. Uns bedrückt auch der Zerfall deiner Gemeinde in unseren Tagen. Uns bedrückt, wie in unserem Land deine Sache da niederliegt. Wie dein Name gelästert wird unter uns. Herr, wir lassen dich nicht los, du segnest uns denn. Und wir möchten deine Segensträger sein. Nichts weniger wollen wir, als dass durch uns hindurch, durch dieses Zeugnis deiner großen Güte und Gnade, ein Segen hineingeht in unsere Familien, in unsere Häuser, in unsere Stadt und in unser Land. Gebrauche uns dazu, lieber Herr und Gott. Und wir bitten das auch über den Kranken, die jetzt nicht unter uns sein können, grüße sie, segne sie. Und schenke du unserem Land noch einmal ganz neu, dass dein Evangelium, deine Friedensbotschaft gehört werden kann, dass Menschen zum Glauben kommen und gerettet werden. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal Platz. Jetzt habe ich vorhin doch noch vergessen, wir wollten eigentlich noch vorhin, für die, die neu da sind, den Notizenzettel verteilen lassen. Den müssen Sie im Ausgang mitnehmen, wo alle unsere Veranstaltungen aufgezeichnet sind. Der gelbe große Zettel, der hinten liegt, damit Sie über alle Veranstaltungen informiert sind, auch über unsere Gottesdienste. Dienstagabend ist Satish John bei uns, ein ehemaliger Hindu. Mitarbeiter, der Fackelträger in Indien, ein Evangelist, vor Jahren schon einmal hier in der Gemeinde gesprochen, ganz tiefen Eindruck hinterlassen hat. Ein Zeuge Jesu, der uns auch zeigen kann, warum ihn Jesus aus dieser Religionswelt des Hinduismus herausgerissen hat und welchen Dienst sie dort tun in Indien heute. Dienstagabend um 19 Uhr, dann liegt auf ihren Plätzen das Programm dieser Passionsbibelwoche, der Bibeltage, das ist mir wichtig. Die Passionstage sind wichtige Tage der Besinnung auf das Opfer des Leidens Jesu. Gönn Ihnen Ihren Urlaub, aber ich würde mich freuen, wenn viele von Ihnen in diesen Tagen auch Zeit sich nehmen würden. Sie haben oft Möglichkeit, auch ihre Arbeitszeit so zu wählen. Deshalb ist die Zeit so am Abend gewählt, dass man nach der Arbeit unmittelbar herkommen kann und auch die, die auswärts wohnen, sind immer eine Zurüstung, eine Stärkung im Glauben. Es ist wichtig, dass Sie das heute schon beachten. Am nächsten Sonntag haben wir auch etwas Wichtiges.
Doktor, Deichmann, Europas größter Schuhhändler, ist unter uns, aber nicht, weil Sie bei ihm Schuhe kaufen wollen. Die kaufen Sie ruhig dort, wo Sie es bisher gekauft haben. Der will nicht Reklame machen, sondern hat ein ganz großes Liebeswerk aufgebaut mit der Mission Wort und Tat. Ein christliches Missionswerk mit einer ganz großen Sozialarbeit. Es gehört zu dem eindrucksvollsten, was heute geleistet wird, mit Schulen und mit Wasserwerken und allem Möglichen, aber auch mit wunderbarer Gemeindearbeit, nicht bloß in Indien, sondern auch in Tansania. Und er wird uns jetzt, gerade von Indien zurückgekommen, mitten hineinführen in dieses Liebeswerk, auch ganz viel Arbeit unter Leprakranken. Das ist sehr eindrucksvoll, wenn man da einmal so etwas mitbekommt und miterleben darf. Er bringt auch einen professionell gedrehten Film mit aus dieser Arbeit. Das ist das Matinee nach dem ersten Gottesdienst, dann gleich das Essen drüben, also der Vortrag dann drüben, anschließend das Essen um 12.15 Uhr. Darf ich darum bitten, dass niemand teilnimmt, der vor 12.15 Uhr rausgeht. Es gibt immer so eine Unruhe, sondern dass Sie den ganzen Vortrag dann mitmachen. Wer dann am Essen nicht teilnehmen will, das geht dann. Aber dazu laden wir Sie auch ein. Es ist bewusst ein schlichtes Essen an diesem Tag, zu dem man sich nicht vorher anmelden muss. Wer noch nie dabei war, sollte das benutzen. Das ist besonders schön drüben im großen Saal dann im Anschluss. Ferienwaldheim, Dobelgarten, da hinten liegen die Anmeldungen auf dem Simsen hier am Fenster. Das kann man dann ausfüllen und einwerfen für die Kinder, Schulkinder, die in den ersten zwei Ferienwochen der Sommerferien teilnehmen wollen. Wunderbares Programm wieder bei uns. Das Opfer heute ist für die Arbeiter der Überseeischen Missionsgemeinschaft Sabine Kaiser, die ja in den Slums von Balingasa, das ist in Manila, ein großer Slum, wo sie in der Gemeinde Gründungsarbeit drin ist. Das ist das Elendsgebiet und es ist wunderbar, dass sie dort mit Christen aus den Philippinen diese wichtige Arbeit tut. Ganz wunderbar, wenn Sie das mittragen und unterstützen. Getraut werden am Samstag Stefanie Hase, Studentin aus der Vordenbergstraße 12 und Thilo Böhmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Sonnenbergstraße 8. Die Trauung ist am kommenden Samstag um 14.30 Uhr. Und wir freuen uns über diese Mitarbeiter aus der Jugend, dass sie ihren Weg miteinander gehen und wünschen Ihnen von Herzen Gottes Segen. Und der Segen Gottes, darum wollen wir auch bitten, dass wir ihn so ergreifen wie Jakob. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Statt eines Nachspiels dürfen Sie noch ein paar liebe Worte Ihrem Nebenmann oder Ihrer Nebenfrau sagen.